ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die Verwandlung des Herrn K. Kafkas Weg zum Weltautor.
Ich wette, wer jetzt an Schule denkt, der ist nicht allein.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Einer der stärksten ersten Sätze der Weltliteratur und natürlich Schulstoff Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Oder der hier.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Auch richtig gut. Der Prozess von Kafka, noch heute 100 Jahre nach seinem Tod, haben diese Sätze nichts an ihrer Strahlkraft verloren. Wer aber war eigentlich Franz Kafka, ein Mann, der gerade mal 40 Jahre alt wurde, der schon so lange tot ist, der aber immer noch eine so große Rolle in der Weltliteratur spielt? Im Ersten startet heute Abend eine sechsteilige Serie mit dem Titel Kafka. Anlass für uns, mal mit Rainer Stach zu sprechen, einem der renommiertesten Kafka-Biografen, der auch bei dieser Serie beratend mitgewirkt hat. Ich habe ihn gefragt, Herr Stach, 18 Jahre lang haben Sie in Ihrer dreiteiligen Kafka-Biografie geschrieben. Beinahe wäre Ihnen das Geld ausgegangen. Was hat Sie eigentlich angetrieben, sich in das Leben von Kafka so derart reinzuwühlen?
Also meine erste Motivation war natürlich erstmal, es gab Mitte der 90er Jahre gar keine Kafka-Biografie eigentlich weltweit nicht. Es gab so Einführungen überall, jede Menge. Aber es gab kein Standardwerk oder etwas, was man als Standardbiografie hätte bezeichnen können. Aber gleichzeitig hatte sich das Wissen um Kafkas Leben schon so sehr vermehrt und angehäuft, dass eigentlich klar war, mit den Kafka-Legenden oder dem Image von Kafka hat es schon eigentlich nicht mehr viel zu tun. Damit muss man aufräumen. Und dieser Impuls aufzuräumen, der natürlich auch ein bisschen größenwahnsinnig war, das war mein erster Energieschub sozusagen. Mhm. Ja.
Wenn Sie an Kafka denken, welche Faszination übt er auf Sie aus, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Also die Hauptfaszination ist natürlich eine sprachliche. Also er war eine sprachliche Superbegabung einerseits, wie sie sehr selten vorkommt. Das merkt man zum Beispiel, wenn man Briefe von ihm liest oder die Tagebücher, die unterscheiden sich in der sprachlichen und auch literarischen Qualität ja eigentlich überhaupt nicht von seinen Werken. Ja? Und das, was mir auch immer sehr imponiert hat bei Kafka, ist die unglaubliche Einfühlungs- und Beobachtungsgabe. Also wenn er zum Beispiel eine soziale Situation erlebt hat, er hat das beobachtet, stand daneben und konnte das dann im Tagebuch in 3-4 Sätzen festhalten, und zwar so, dass man das wie einen Film vor Augen hat.
Ja.
Das ist eine Kunst, die wirklich auch selten so vorkommt. Also wie er das macht, ist mir eigentlich heute noch ein Rätsel, weil er benutzt ja eigentlich auch eine einfache Sprache, ja, keine komplexe Sprache.
Ja, vielleicht ist das das Geheimnis.
Die Einfachheit. Ja, wahrscheinlich. Die Einfachheit ist ein Teil des Geheimnisses, aber ich kenne niemanden, der das in dieser Form kann, ja, oder eigentlich hat es auch keinen Autor mehr gegeben, der mit so einer Erzählstrategie solche Effekte erzielt hat.
Kafka, sagen Sie, seine wichtigsten Jahre waren die Jahre von 1910 bis 1915. Was ist denn da schriftstellerisch bei Kafka passiert?
Nein, in dieser Zeit sind die Werke entstanden, die man heute oder lange Zeit als seine Hauptwerke betrachtet hat. Also der Prozess, die Verwandlung, das sind ja die bekanntesten. In der Strafkolonie, das Urteil. Allerdings muss man sagen, das sind alles Werke, die so um den Komplex Schuld-Strafe kreisen. Also es geht um moralische Probleme. Und deswegen hat man lange Zeit auch immer gesagt, das ist Kafkas Lebensthema, was aber so nicht stimmt. Denn in den späteren Jahren hat er auch ganz andere Sachen geschrieben. Zum Beispiel, es gibt sehr viele Tiergeschichten von ihm, wo die Tiere praktisch die Ich-Erzähler sind. Das ist eine völlig andere Art von Erzählen. Und es tut mir immer ein bisschen leid, wenn immer nur die Verwandlung und der Prozess gelesen werden.
Ja, und man redet doch immer von diesem Kafkaesken und meint damit eigentlich eher was Düsteres, Depressives fast. Herr Stach, diese ARD-Serie, die ab heute eben im Ersten läuft und natürlich auch schon in der Mediathek abrufbar ist. Da haben Sie ja auch beratend mitgewirkt, möchte ich sagen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr schwieriges Thema, wenn man auf den Literaten, den Schriftsteller Kafka guckt. Wie kann man aus der Geschichte eine knackige Serie fürs Fernsehen machen?
Naja, auch David Schalko und Daniel Kielmann hatten diesen Impuls, dass sie eigentlich einen Überdruss hatten an alten Kafka-Klischees. Also sie wollten einen Kafka zeigen, der sehr viel lebendiger ist, der mehr Initiative hat, der zwar seine komischen Eigenheiten hat, aber der respektiert wird, der beliebt ist und dessen Probleme man auch nachvollziehen kann. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und wir haben versucht, eben auch ein Drehbuch zu entwickeln, wo das dann auch plastisch wird für die Zuschauer, ja, dass die dann nicht immer bloß den deprimierten Kafka sehen, sondern jemanden, der sehr viele Facetten hat. Also Sie werden, wenn Sie die Serie sehen, werden Sie den sehr zurückhaltenden, schüchternen und hilflosen Kafka erleben. Und im Moment später, wenn er zum Beispiel seine Rolle wechseln muss und plötzlich als Angestellter auftreten muss, plötzlich eine Autorität ist, ja. Dieses Unberechenbare bei ihm, diese vielen Facetten, das kommt sehr gut raus in der Serie.
Was ist mit seinem privaten Glück? Wie war der Privatmann Kafka?
Also Kafka war schon ein Neurotiker, war ein bisschen zwanghaft. Und ich würde mal sagen, er hat schwer darunter gelitten, natürlich in dieser Familie aufzuwachsen. Nicht nur wegen des Vaters, wie man früher immer gedacht hat, sondern vor allem, weil sich eigentlich um die Kinder da niemand so recht gekümmert hat. Die Kafkas hatten ja ein Geschäft und da standen die von morgens bis zum späten Abend und die Kinder wurden immer von Hauspersonal betreut, von Wechselndem. Und es hat zur Folge, dass die Kinder und insbesondere Kafka als Erstgeborener sozusagen keine stabilen Beziehungen erlebt hat. Und die Frauen, mit denen er dann später zusammen war, die mussten darunter leiden, denn sie haben gemerkt, dieser Mann hat einfach kein Vertrauen in soziale Beziehungen. Den muss man dauernd bestätigen. Ja. Der wird am liebsten jeden Tag einen Brief kriegen, um eine Bestätigung zu haben, dass die Beziehung weitergeht. Ja?
Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass viele Frauen genau wissen, wovon sie reden. Herr Stach, nach Ihren jahrelangen Recherchen haben Sie auch eine Bilanz gezogen und gesagt, also der Eindruck sei unabweislich, dass Kafka als Schriftsteller ein Trümmerfeld hinterlassen habe. Das müssen Sie uns kurz erklären.
Ja, Kafka war in gewisser Weise ein Zwangscharakter, kann man schon sagen. Und das macht sich auch bemerkbar in seinen literarischen Ansprüchen. Er wusste, dass er eine Superbegabung ist und schon deswegen war für ihn klar, ich kann nur das Beste, was ich hervorbringen kann, auch gelten lassen. Alles andere muss weg. Also er war da äußerst streng zu sich selbst. Die vielen unvollendeten Sachen, das sind ja Hunderte oder vielleicht, wenn nicht sogar Tausende von Fragmenten aller Länge, das hängt eben damit zusammen, dass er die Latte so hochgelegt hat.
Herr Stach, seit bald einem halben Jahrhundert haben Sie eine Beziehung mit und zu Kafka. Haben Sie den Eindruck, Sie haben ihn durchschaut?
Ich durchschaue vor allem seine Kreativität noch nicht. Also das kann man wahrscheinlich auch nicht durchschauen, wie sowas zustande kommt. Da müsste man sich ja komplett in eine Person einfühlen können, wo die Ideen herkommen, wie er auf Gedanken, auf Metaphern, auf Bilder kommen kann, die völlig neu sind, für die es überhaupt keine Vorbilder gibt. Sowas ist mir rätselhaft und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also andererseits ist natürlich das literarische Schreiben ein Handwerk. Also Kafka musste das auch lernen. Also ich sehe schon, wo er gelernt hat, wie er gelernt hat, dass er manchmal auch in Sackgassen war und dann plötzlich seinen Stil gefunden hat. Das kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen mittlerweile.
Ja, wer war der Mensch Franz Kafka? Als Autor kennen wir ihn, klar. Wer musste nicht den Prozess in der Schule lesen, Weltliteratur, aber seine Kindheit in Prag, sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, all das verhandelt die neue sechsteilige ARD-Serie Kafka, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist und heute auch im Ersten. Eine Serie zum 100. Todestag dieses großen Schriftstellers und Wegbereiters der literarischen Moderne. Die Idee zur Serie kommt vom Bestsellerautor Daniel Kehlmann und seinem Freund Regisseur David Schalko. Norbert Kunze berichtet.
Wenn man verstehen will, wer er war, wirklich verstehen, man muss dann ganz anders anfangen.
Ja, wie denn nun? Wie fängt man denn an, etwas über diese Serie zu erzählen? Klar, 6 Episoden, 45 Minuten, Schauspieler, Musik, Dialoge und so weiter. Aber damit hat es sich schon das ganz normale Fernsehen.
Ich glaube, jetzt weiß ich, wie wir immer schon hätten anfangen sollen.
Kafka ist kein bebilderter Wikipedia-Text von der Wiege bis zum Grab. Jede Episode rückt eine andere Person in den Fokus, durch deren Augen wir Kafka näher kennenlernen oder wiederentdecken. Max Brod zum Beispiel, bester Freund und Nachlassverwalter.
Wieso bekommen wir den großen Franz Kafka nie ohne Sie? Warum waren Sie immer dabei? Weshalb stehen Sie immer im Bild? Wieso gibt es keinen Kafka ohne Brod?
Ohnehin ist die Besetzung exquisit. David Cross, Liv-Lisa Fries, Christian Friedel, Lars Eidinger oder Charlie Hübner bis hin zum urgewaltigen Nikolas Ovtcharek als Vater Kafka und Joel Bassmann in der Titelrolle, der Kafka mit so viel natürlicher Tiefe verkörpert, dass man glaubt, ihn tatsächlich zu erleben.
Was geht hier vor?
Der Franz fährt auf Dienstreise.
Na? Bitte nicht schaden, auch einmal was zu arbeiten.
Vater, ich bin sehr müde.
Also ist halt einmal anständig und hör auf, die halbe Nacht auf deine Zettel zu kritzeln.
Nein. Nein, man muss anders anfangen.
Vielleicht bei Drehbuch und Regie, Daniel Kehlmann und David Schalko. Ihr geschmeidiges Miteinander zeigt sich vor allem an den fantastischen Details und der klischeefreien Inszenierung, Ausstattung, Perspektiven, Atmosphäre, alle stimmig. Allein die kargen Dialoge in der farblosen Wohnung der Kafkas. Dazu Regisseur Schalko.
Sie hat einen Grundriss, wo in der Mitte ein Wohnzimmer ist und rundherum ist ein Ring von Flur, der das umgibt. Und es kann immer von jeder Seite jemand kommen. Ist total durchlässig, ist aber gleichzeitig das Herz dieser Wohnung. Und das entspricht fast der Psychologie dieser Familie, weil es war ja auch immer laut dort. Es gab nie einen Ort, wo man sich zurückziehen kann.
Und Sie rufen jetzt vielleicht, nein, das war nicht so, das kann so nicht abgelaufen sein. Das ist ja wie aus einem... Aber denken Sie nach. Wenn Sie jetzt sagen, das ist wie aus einem Kafka-Roman, dann kann ich nur antworten, denken Sie bitte kurz nach, warum.
Weil Kafka knapp 100 Jahre nach seinem Tod immer noch Kultautor ist, Popstar geradezu, verehrt für seine Metaphorik, seine Gedankenlabyrinthe und die Analogien. Der Verschollene, das Schloss, der Prozess, Weltliteratur.
Wir sind doch Schriftsteller, Max. Unsere Augen sind wichtiger als unsere Hände. Im entscheidenden Augenblick kommt es darauf an, dass wir sehen. Alles sehen. Innen, außen, Tag, Nacht.
Und so schrieb der Versicherungsangestellte Dr. Kafka im Alter von 30 Jahren eine der berühmtesten Erzählungen des 20. Jahrhunderts.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Moment.
Da ist ja noch diese Einzigartigkeit, sein Name als alltägliches Adjektiv, Kafkaesk, etwas bedrohlich, undurchschaubares, manchmal absurdes. Kurzum, wenn man also verstehen möchte, wirklich verstehen, wie Kafka war, dann ist es das Beste, diese Serie zu schauen.
Der Versicherungsangestellte und Schriftsteller Dr. Franz Kafka stirbt am 3. Juni 1924 in Kierling bei Wien einen schmerzhaften, schweren Tod. Egal wie man anfängt. So hört es auf.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ja, die Verwandlung oder der Prozess, das sind berühmte Werke von Schriftsteller Franz Kafka. Kaum ein Schüler, eine Schülerin, die nicht wenigstens eins von beiden gelesen hat. An Kafka kommt man nicht vorbei. Dieses Jahr jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Und die ARD zeigt ab heute Abend einen Mehrteiler, einen Sechsteiler über das Leben von Franz Kafka. Wir nehmen das zum Anlass, uns heute ein bisschen näher mit ihm zu beschäftigen. Wie bedeutsam, wie zeitgemäß ist der Prager Schriftsteller, den sein Biograf Rainer Stach eine sprachliche Superbegabung nennt heute noch. HR-Inforeporterin Sarina Hase hat eine Schule in Frankfurt besucht.
Es ist kurz vor 12 Uhr mittags. Die Schüler und Schülerinnen der Frankfurter Helmholtz-Schule strömen durch die weiten Flure des Gymnasiums. Zurück in ihre Klassenzimmer. Unter ihnen auch Yusra Anhari. Die 18-Jährige geht in die 13. Klasse. Die Lektüre von Franz Kafka, vor allem sein Buch Die Verwandlung, haben sie sehr beeindruckt.
Was das mit mir gemacht hat, also man reflektiert schon sein eigenes Verhalten oder sein Verhältnis zu seiner Familie und man vergleicht sich auch in einigen Stellen in der Geschichte mit der Erzählung. Das ist eben das Spannendste daran. So habe ich festgestellt, dass eben einige immer noch ein ähnliches Verhältnis zu ihrer Familie führen.
In dem Buch Die Verwandlung geht es um Gregor Samsa, einem Mann, der plötzlich in ein Ungeziefer verwandelt wird. Daraufhin kann er nicht mehr mit seiner Familie kommunizieren, bis er von dieser für untragbar gehalten wird und er später stirbt. Auch wenn die Geschichte als solche realitätsfern klingt, kann man sie dennoch gut in die heutige Zeit übertragen, sagt Abiturientin Naomi Schwarz.
Ich denke, vor allem die Verwandlung hat vielleicht für viele Schülerinnen und Schüler heute auch noch Aktualität, weil man sich vor allem jetzt in Corona-Zeiten während dem Lockdown zu Hause sehr isoliert gefühlt hat und vielleicht da auch ein bisschen einsam, obwohl man mit der Familie zusammen war. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Motiv, mit dem sich viele junge Menschen gerade identifizieren können.
Zwar spielt Gregor Samsa in Kafkas Buch Die Verwandlung die Hauptrolle. Doch es geht auch darum, wie sich seine Mutter oder seine Schwester in der neuen Situation wandeln. Etwas, das Naomi Schwarz vor allem als junge Erwachsene sehr gefällt.
Es ist ja zum Teil eine Emanzipation von seiner Schwester, die da vonstatten geht. Also die Motive und Themen sind einfach noch welche, die zeitlos sind und uns alle beschäftigen. Deswegen hat das sehr Spaß gemacht. Das hatte mehr mit einem zu tun als andere Lektüren, die wir jetzt lesen.
Und Mitschüler und Abiturient Falk Schweder ergänzt.
Wir hatten auch den Brief an den Vater gelesen. Da kann man natürlich schon ganz viel rausziehen. Ich meine, er wurde ja öfters auch gewalttätig behandelt von seinem Vater. Das hat ihm dann psychische Probleme gegeben. Ist ein Tabuthema bei uns. Also warum sollten wir das nicht im Unterricht ansprechen?
Geschrieben hat Kafka Die Verwandlung oder auch Der Prozess im Jahr 1915. Und obwohl seitdem über 100 Jahre vergangen sind, geht seine Lektüre den Schülerinnen und Schülern im Unterricht immer noch nahe, erzählt Deutschlehrerin Lena Weber.
Der geht denen sehr unter die Haut. Da muss man immer schauen, wie man damit umgeht, auch pädagogisch. Weil gerade so Familienkonstellation und so Vater, Mutter, darüber nachzudenken, das ist sehr gewinnbringend, aber auch so sehr emotionales Terrain, würde ich sagen. Und dann sieht man, dass so ganz viel im Inneren auch an Auseinandersetzungen passiert. Aber das ist, ich liebe es einfach, wirklich im Unterricht zu behandeln.
Und Lehrerin Lena Weber fügt mit einem Lächeln im Gesicht hinzu.
Ich finde, solange es halt Familie gibt und das wird so immer existieren, Vater, Mutter, man wird geboren, ist es einfach immer relevant.
Am 3. Juni 1924, vor 100 Jahren, starb Franz Kafka in einem österreichischen Sanatorium an Tuberkulose. Er wurde gerade mal 40 Jahre alt. Wir reden heute über Kafka, weil in der ARD am Abend ein Sechsteiler startet. Kafka, der Titel, natürlich auch abrufbar in der Mediathek. Geboren und aufgewachsen ist Kafka in Prag. Auch ist er hier beerdigt. Sein Leben dort hat er mal so beschrieben. Hier war mein Gymnasium, dort in dem Gebäude, das herübersieht, die Universität und ein Stückchen weiter links hin mein Büro. In diesem kleinen Kreis, und mit seinem Finger zog er ein paar kleine Kreise, ist mein ganzes Leben eingeschlossen. Es ging also eng und dicht zu in Kafkas Prager Leben und Touristen begeben sich auch heute noch auf die Spurensuche Kafkas. Darüber habe ich mit Marianne Eiweiß gesprochen. Sie ist unsere Korrespondentin in Prag. Ich habe sie gefragt, es gibt ja noch unzählige Plätze in Prag, die an Kafka erinnern, an denen er gelebt und gewirkt hat. Was findet man da noch?
Da ist zum einen das eher äußere Gedenken, an seinem Geburtshaus eine Wandtafel. Das Haus von damals, das steht aber außer dem Portal gar nicht mehr. Auch die Wohnung am Altstädter Ring, wo Kafka die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, die gibt es nicht mehr. Was an ihn erinnert, das sind verschiedene Museen, Statuen, auch die Cafés, in der er mit seinen literaturinteressierten Freunden verkehrte. Da gibt es einige nicht mehr, andere gibt es aber auch wieder. Das sind die Orte, die mit Kafka verbunden sind. Und dann findet man hier in Prag unzählige Buchläden, Souvenirshops mit Kafka-Merchandise-Artikeln, Kafka als Verkaufsschlager also. Aber das ist es nicht nur, würde ich sagen. Also nicht nur Kommerz, nicht nur Hülle. Ich finde schon, dass diese historische Stadt Prag, obwohl sie jetzt farbenfroh saniert ist, bestimmt einiges von der damaligen Atmosphäre bewahrt hat, vor allem zwischen dem Altstädter Ring und dem jüdischen Viertel. Und das war dieser Kreis von Kafka.
Kafka kam gebürtig aus Böhmen. Er war weder Tscheche noch Deutscher. Es war nicht leicht für ihn, eine kulturelle Identität zu finden. Sein Verhältnis zur Heimatstadt hat er mal so beschrieben: Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen. Was hat ihn denn dort so festgehalten?
Das Zitat geht noch weiter. Prag lässt nicht los, uns beide nicht. Dieses Mütterchen hat Krallen. Da muss man sich fügen. Oder an zwei Seiten müssten wir es anzünden, am Vyšehrad und am Hradčín. Dann wäre es möglich, dass wir loskommen. Vielleicht überlegst du es dir bis zum Karneval. Also da sieht man, Franz Kafka als 19-Jähriger hat das damals seinem besten Freund geschrieben. Nicht nur das düstere, depressive, sondern man spürt auch den Humor von Kafka. Kafka war in Prag zu Hause, in dieser geschichtsträchtigen goldenen Stadt, aber eine Minderheit in der Minderheit, Teil der jüdischen Minderheit, der deutschsprachigen Minderheit, der bürgerlichen Gesellschaft. Lange war die Rede von einem dreifachen Ghetto, in dem Kafka gefangen gewesen sei. Heute ist das Bild meist differenzierter, Kafka weniger Mythos, eher auch ein damals sehr moderner Mensch, der viele Grenzen regelmäßig überwunden hat, fließend Tschechisch konnte, sich im Prager Nachtleben amüsiert hat und der auch viel gereist ist, also auch viel aus Prag rausgekommen ist.
Kafka ist ja in einer jüdischen Familie groß geworden, er sprach Deutsch, schrieb auch auf Deutsch. Welche Rolle spielte eigentlich das Judentum für ihn?
Das war Teil seiner Identität, eher formell. Als Sohn eines jüdischen Kaufmanns war Kafka beschnitten, ging auf Wunsch seines Vaters bei wichtigen Anlässen in die Synagoge. Er selber hat sich aber erst später tiefer mit seinen jüdischen Wurzeln auseinandergesetzt, hat Hebräisch gelernt, sogar überlegt, nach Palästina auszuwandern. In seinen Werken da ist das Jüdische weniger präsent, auch wenn das von einigen so gelesen wurde, von seinem besten Freund Max Brod zum Beispiel. Anderen galten seine Schriften damals aber auch als urdeutsch. Kafka selbst hat zu dieser Debatte geschrieben: Ein schwerer Fall. Bin ich ein Zirkusreiter auf zwei Pferden?
Wir hier in Deutschland verehren Kafka als deutschen Schriftsteller. Wie ist das eigentlich für die Tschechen? Ist der gewissermaßen auch ihr Nationalschriftsteller?
Das ganz sicher nicht. Ausgerechnet hier in seiner Heimat, da war der früh verstorbene Autor lange Zeit Verboten, verdrängt, vergessen. Dafür haben die Nazis gesorgt durch den Holocaust, später auch die Kommunisten, denn denen war Kafka meist zu deutsch, zu bürgerlich, mit einer kurzen Ausnahme am Beginn des Prager Frühlings. Und erst nach der politischen Wende von 89, da fand langsam eine Wiederannäherung statt. Inzwischen gibt es viele Neuübersetzungen ins Tschechische, frische tschechische Neuinterpretationen, eine Kafka-Band, Kafka als Ballett oder Oper, als moderne Blechskulptur, als Computerspiel. Und vor allem existieren viele Institutionen wie das Prager Literaturhaus oder die Franz-Kafka-Gesellschaft, die widmen sich dieser vergessenen deutschsprachigen Literatur aus Prag.
Kafka hatte eine sehr dunkle Seite. Kitsch war ihm fremd. Selbst wenn es um die Liebe geht, bei ihm hat das was Befremdliches. Liebe ist, dass du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle. Das ist so ein Satz. Leicht Konsumierbares findet sich nicht in Franz Kafkas Texten. Er wollte Werke schaffen, die uns, Zitat, wie ein Faustschlag wecken. Die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt. Diese Mission ist wohl erfüllt. Sein Werk sticht heraus. Zum 100. Todestag von Franz Kafka in diesem Jahr erzählen jetzt David Schalko und Daniel Kehlmann Kafkas Geschichte in einer Miniserie.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Lange bevor er zu den meistgelesensten deutschsprachigen Autoren gehörte, war Franz Kafka einfach nur Franz K. Ein kleiner Versicherungsangestellter, der nachts schrieb. Surreale Erzählungen und Romane über Ängste, Scham, Versagen. Er verwandelt Menschen in Käfer und das Gefühl der Machtlosigkeit in Literatur. Nicht nur für den österreichischen Schriftsteller und Regisseur David Schalko ist er damit bis heute aktuell.
Ein Mann, der verhaftet wird und nicht weiß warum. Ein Mann, der ein Schloss sucht, das er nicht findet. Jemand, der sich in ein Ungeziefer verwandelt, das er metaphorisch zu verstehen ist, das kennen wir sehr gut in einer Cancel Culture etc. Das sind alles Bilder, die sehr heutig sind und die eine Gültigkeit haben. Und wenn man eine Literatur lesen will, die wirklich hinter den vierten, fünften Vorhang, hinter der Psychologie noch schaut, dann sollte man Kafka lesen.
Jetzt hat David Schalko zusammen mit seinem Schriftstellerkollegen Daniel Kehlmann eine Serie über Kafka gedreht. Der Schriftsteller ist darin der beste Freund, der Sohn, der Verlobte. Doch in sein Leben schleicht sich auch immer wieder der Albtraum oder die Realität. Eines Tages macht ihm seine Verlobte Felice Bauer in einem Hotel eine furchtbare Szene.
Ich muss Klarheit haben, Franz. Deine ständigen Vorbehalte, das dauernde Verschieben der Hochzeit. Meine Familie ist höchst beunruhigt, nicht wahr, Erna?
Beunruhigt. Sicher, wir sind beunruhigt.
Sehr beunruhigt.
Sehr.
Erklär dich.
Sie müssen jetzt alles erklären, Herr Doktor.
Felice Bauer zusammen mit der gemeinsamen Freundin Grete Bloch. Sie bezichtigen Kafka der Lüge, erzählt Daniel Kehlmann.
Die hatten sozusagen einen Fall gegen ihn zusammengestellt, indem sie Briefe, die er ihnen geschrieben hatte, die nicht ganz übereinstimmten. Also bei Grete Bloch hat er gesagt, er möchte Felice eigentlich nicht unbedingt heiraten, er fühlt sich dem nicht gewachsen, Felice will ich unbedingt heiraten. Und sie hatten das zusammengestellt, um ihm Unehrlichkeit nachzuweisen. Und sie haben auf ihn gewartet, wie ein Tribunal, und sie haben ihm eben den Prozess gemacht. Und das ist eben ein gutes Beispiel dafür, dass diese universalen Bilder auf ganz private Momente und Konstellationen zurückgehen bei ihm. Und das haben wir zu erzählen versucht.
Kafka lebte für sein Schreiben. Sein ganzes Leben lang führte er Tagebuch und darin sezierte er die unsichtbaren Kräfte, die zwischen den Menschen wirken. Angst, Liebe und immer wieder Ohnmacht. Lebenslang litt er daran, dass sich die Erwartungen und Enttäuschungen des jähzornigen Vaters auf ihn konzentrierten.
Ungeziefer bringst du mir ins Haus. Widerliches. Ungeziefer.
Über Scham kann man viel lernen bei Kafka, sagt David Schalko.
Man kann ihn aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und aus jeder Perspektive erscheint ein anderer Mensch. Und je näher man ihm kommt, desto geheimnisvoller wird er auch irgendwie.
Die letzten Notizhefte des manischen Schreibers Kafka, der 1924 an Tuberkulose starb, wurden wahrscheinlich 1933 von der Gestapo sichergestellt. In Berlin, wohin sie über Kafkas Freundin Dora Diamant gelangt waren. Ein Teil dieser Dokumente liegt bis heute in Moskau. So verliert sich die letzte Spur Kafkas im Dunkeln. Das ist die Welt, eine große, unfertige Gegend.
Angelika Kellhammer über die Miniserie in der ARD über Franz Kafka, die Serie von David Schalko und Daniel Kehlmann. Sie heißt schlicht Kafka und ist in der ARD Mediathek zu finden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.